Hallo und herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir sind heute wieder da, natürlich mit Coco und einem Gast, nämlich dem Loa. Und wir quatschen heute über ein Thema, es ist nicht Bondage, aber es hat sehr stark mit Bondage zu tun. Nämlich es soll um Seile gehen, nämlich der gute Loa, der macht Seile. Und was dabei wichtig ist, worauf man da achtet, was ein gutes Seil ausmacht, über all die Dinge reden wir heute. Aber zuerst möchte ich ihm natürlich die Chance geben, dass er sich mal selber nochmal kurz vorstellt.
Morgen miteinander, ich bin der Lor oder Lorenz als Nickname Noderich. Ich mache seit ungefähr 4 Jahren selber Seile und habe eigentlich schon ziemlich viel Spaß an Bondage, nachdem es auch irgendwie so die Hauptneigung von mir ist. Ich mache das Ganze seit jetzt irgendwie über 15 Jahren, grob gesagt.
Das ist und schon. Du hast dir irgendwann gedacht, Seile sind so geil, ich mache das beruflich.
Nein.
Oder so halbwenigstens.
Nicht unbedingt hauptberuflich, also hauptberuflich bin ich in der IT tätig für ein Labor, sondern eher das Projekt mit der Seilmanufaktur war etwas, was ich neben dem Studium angefangen habe, einfach um etwas Geld fürs Studium beiseite zu legen und auch gleichzeitig das Hobby etwas zu refinanzieren.
Ich finde es noch so lustig, ich glaube, der meistgesagteste Satz auf Stammtischen ist nicht, ich stehe auf Bondage, ich stehe auf XY, sondern ich mache was mit IT. Ich glaube,
ja, das stimmt.
90% der Kinky-Leute, die ich kenne, machen irgendwas mit IT. Aber gut, darum soll es ja heute nicht gehen. Du machst dann nebenberuflich die Seile. Wie baut man sowas auf? Wie kommt man dazu? Wie eignet man sich dafür das nötige Wissen an? Weil, also ich könnte jetzt nicht einfach mal so ein Seil knüpfen, wenn man das so sagt, drehen. Was sind da die Fachbegriffe?
Also der tatsächliche Fachbegriff ist schlagen. Ein Seil wird geschlagen. Das kommt halt irgendwie so auch etwas aus dem Maker-Spirit. Ich wollte irgendwann einfach ein besonderes Seil haben. Das gab es nicht zu kaufen. Vor allem nicht in den Mengen, die es gebraucht hätte. Ich wollte dann nicht irgendwie, keine Ahnung, 5 oder 6 Kilometer von irgendeiner Seilerei abnehmen, nur um dieses eine Seil zu haben, was ich besonders gebraucht habe. Und dann fängt man halt mal an, okay, wie ist das Ganze historisch entstanden? Wie sehen so Maschinen aus? Man hat jetzt auch nicht unbedingt 2 linke Hände mit nur Daumen. Dann baut man sich halt eine Maschine dafür. Die fing an mit, irgendwie einen kleinen Gleichstrommotor mit Getriebe bestellen, ein paar Haken, die sich drehen, ein paar Gegengewichte, ein kleines System aufzubauen und dann erstmal damit rum zu experimentieren. Okay, was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, was ich das mache? Es ist viel Versuch und Irrtum dabei.
Krasser Scheiß. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man ein Seil macht, dass das hat ja auch eine Länge und wenn man mal in so Seilmanufakturen guckt oder Industrie-Seilmaschinen, die sind ganz schön groß. Du musst sehr viel Platz dafür haben, oder?
Ja, durchaus. Wir haben den Vorteil, dass wir hier auf dem Land wohnen mit Scheune nebendran. Aber die erste Seilmaschine, die ich gebaut habe, die stand im Vorgarten, was auch diversen Spaziergängern, Radfahren und Nachbarn natürlich aufgefallen ist. Aber da war das dann meistens einfach irgendwie für einen Mittelaltermarkt oder sonst irgendwie etwas. Und mit Live-Rollenspiel kann man sowieso alles erklären.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Die Größe der ersten Maschine, die Länge war ungefähr 12 Meter lang und die Höhe 3 Meter.
Alter. Oh.
Und das auch selbst gebaut, oder? Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe.
Ja, tatsächlich. Wobei, im Moment bin ich ja bei Version 2.4 ungefähr, so könnte man es betiteln. Die erste bestand zum Großteil noch aus den Aluprofilen, die ich auch für meinen Suspension Frame verwende. Und nachdem das ein System ist, das man beliebig zusammenfügen kann, kann man sich so auch dann halt alles Mögliche daraus bauen.
Und was für ein Material verwendest du? Ich meine, das beliebteste ist, glaube ich, Hanf. Ist das so das Material der Wahl für dich oder gibt es da was, was dir besser gefällt?
Es kommt tatsächlich drauf an. Und da kann man eigentlich auch schon zu dem Punkt, was ein perfektes Seil ausmacht. Es gibt kein perfektes Material. Es gibt kein perfektes Seil. Das ist was furchtbar Individuelles, was Leute halt in ihren Stil einfügen und womit sie am liebsten arbeiten. Das perfekte Seil ist das, was individuell auf die Person zugeschneidert wurde. Ich habe damals, als ich angefangen habe, ein besonders festgedrehtes Seil gebraucht, eben für Schmerzbondage, weil ich damit experimentieren wollte, weil ich gemerkt habe, festere funktionieren besser für die Art an Bondage, die ich mache. Aber das festgedrehteste, was ich auf dem Markt bekommen habe, war irgendwie noch so lala. Gut, dann muss ich das halt selber machen. Und dafür habe ich Jute verwendet, weil Jute sich sehr schön ineinander greift und einen sehr festen Korpus bildet. Hat auch damit zu tun, dass Jute eigentlich von der technischen Qualität schlechter ist als viele andere Materialien, aber dann gerade für so einen Anwendungsfall natürlich perfekt.
Interessant. Da wird wahrscheinlich jedes Material so seine Vor- und Nachteile haben. Woher kriegt man so einen Rohstoff für so ein Seil? Beziehungsweise womit fängt man überhaupt an? Ich meine, kriegst du das schon in Strängen irgendwie? Sind es lose Fasern? Erklär uns mal, wie läuft so ein typischer Prozess ab, bis von Anfang bis zum, jetzt habe ich ein Seil, das ich auch verwenden kann?
Also es fängt erstmal damit an, dass ich Garne einkaufe. Also ich fertige nicht die Garne aus den eigentlichen Fasern, sondern ich nehme schon bereits fertige Garne. Und dafür gibt es selbst in Deutschland genügend Zulieferer für die Textilindustrie, weil ja auch alle möglichen Textilien aus Garnen bestehen. Es hat viel damit zu tun, dass man diverse Läden durchtelefonieren muss, um erstmal die Mindestbestellmenge zu erfragen. Weil so ein Bondage-Size-Set hat ungefähr ein Kilo, sagen wir mal, grob über den Daumen gepeilt. Manche Zulieferer fragen dann aber, wie viel 40 Tonnen man bestellen möchte. Das passt nicht so unbedingt zusammen. Also so das kleinste Gebinde, was man bekommen kann, sind im Regelfall 10 Kilo Konen. Das ist dann eine Spule mit 10 Kilo Garn. Etliche Kilometer. Und da einfach mal, okay, anfragen. Preislich liegen diese Konen so zwischen 100 und 200 Euro. Kommt natürlich auch auf das Material drauf an. Jute ist da relativ günstig, weil es hier in Deutschland nämlich wenig als technische Faser verwendet wird, also wenig für seine Haltbarkeit oder sonst irgendwie etwas, sondern hauptsächlich wegen der guten Verrottbarkeit im Gartenbaubereich. Da wird Jute sehr stark eingesetzt oder als Dämmmaterial.
Dreht man dann da vorher einen Rohkörper? Also du hast jetzt das Garn, du hast es jetzt eingekauft, dir zusammengesucht aus verschiedenen Anbietern und wann kommen die Maschinen zum Einsatz?
Tatsächlich fängt es dann erstmal an mit dem Umspulen, weil so ein Seil besteht aus, also zumindest bei mir, aus sehr vielen Einzelgarnen. Ich verwende bewusst ein eher feines Garn und dafür mehrere Stränge davon. Das heißt, ich muss es erstmal auf kleinere Spulen umspulen, um es überhaupt verwenden zu können. Den Prozess habe ich schon teilautomatisiert. Man könnte natürlich noch mehr machen, aber bei den Stückzahlen, die ich produziere, ist das vielleicht etwas zu hoch gegriffen. Und danach habe ich Spulen von, sagen wir, 200, 300 Gramm ungefähr. Die werden in eine Vorrichtung eingespannt, dass ich alle Garne parallel habe. Und dann beginnt das Laufen auf der Reeperbahn.
Okay. Was heißt das jetzt genau?
Reeperbahn ist die Reeperbahn ist ja tatsächlich die Straße der Seilmacher. Also so wie ich das irgendwie historisch, glaube ich, ist die... war auch da tatsächlich früher die Seile in ihrer Länge wurden da gespannt und gedreht oder geschlagen. Und deswegen heißt die Straße so. Also es macht schon Sinn, was er sagt.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Reeperbahn einfach nur der Ort ist, an dem Seile gedreht werden, diese lange, schmale Straße, wo das ganze Garn aufgespannt wird, um es dann zu drehen und dann schlussendlich zum Seil zu schlagen.
Okay, wie viel, also da habe ich schon wieder was gelernt, wusste ich nämlich nicht. Frage ich mich nur, wie man dann von Seilmachern zur Vergnügungsmeile gekommen ist in Hamburg. Hamburg ist die, ja. Wäre auch mal spannend, historisch gesehen. Wie viele Garne, also Stränge von Garn verwendest du für ein Seil?
Also ich rechne immer in Litzen. Ich habe ein dreilitziges Seil, manche nennen das Ganze auch Kardele. Es ist das, was passiert, wenn man seine Enden nicht irgendwie fixiert. dann drösen sich die Litzen auf. Im Regelfall sind es 3 oder 4 beim Bondage. Für eine Litze sind es zwischen na, so 20 bei Jute bis zu 56 bei Leinen. Und dann, wenn man noch mit UHM WPE-Einpflegung arbeitet, das ist ein sehr feines Garn, das nicht verzwirrend ist, wie es die Naturgarne sind, sondern es ist gefacht. Da liegen also alle Einzelgarne parallel. Das sind es nochmal 120 pro Garn und es kommen 8 davon pro Litze rein.
Boah, das ist einiges.
Viel, ja.
Da kommt was zu singen. Genau deswegen spule ich eben ganz viel auf kleinere Spulen um, damit ich nicht so viel laufen muss. Theoretisch könnte man das auch mit einer Spule machen, aber ich glaube, dann geben meine Knie irgendwann auf.
Okay, ich stelle mir das gerade vor, dass du dann, wird das so, dass du ja immer im Kreis um eine Maschine rumrennst und da die Garne in die Position legst. Stelle ich mir das falsch vor?
Ich laufe nicht um die Maschine außenrum, sondern ich laufe die Maschine entlang. Oh. Aber im Regelfall laufe ich einmal pro Litze. Das heißt, es ist dann pro Seil laufe ich dreimal die Maschine entlang.
Und
dann,
das geht ja noch.
Ja, also das sind dann 3x12 Meter pro Seil. Es addiert sich trotzdem über einen Tag.
Daraus wird dann ein Seil mit 8 Metern oder wird da ein ganzer, auch wieder eine ganze Rolle an Seil? Also wie lang wird dann eins von deinen Seilen?
Ungefähr 8 Meter bei einer 12-Meter-Maschine. Es kommt auch noch ein wenig drauf an, wie fest das Seil gedreht wird. Wenn es feste gedreht wird, ist der Schrumpfungsfaktor größer. Wenn es lockere gedreht wird, ist er entsprechend geringer.
Okay, das heißt, du schneidest am Ende gar nicht mehr deine Seile zu. Die kommen quasi schon fertig da raus. In der perfekten Bondage-Länge.
Etwas präziser zuschneiden ist dann doch empfehlenswert. Also sie kommen ungefähr mit 8 Meter, 40, 8 Meter, 50 Minimum raus.
Okay.
Klärt mich mal als Nicht-Bondager auf. Ist 8 Meter die typische Bondage-Länge?
Oder machst du ein Fass auf? Das kommt darauf an. Es kommt darauf an, welcher Schule man verfolgt. Es kommt darauf an, welchen Ansatz man verfolgt. 8 Meter ist einfach nur ein Durchschnitt, mit dem sehr viele Menschen sehr gut zurechtkommen. Ich persönlich zum Beispiel fessel je nach Anwendungsfall auch mit unterschiedlichen Längen. Also ich habe ein Set, mit dem ich sehr gerne sehr schnell arbeite. Das bin ich bei 7,30 Meter für ein Seil. Ich habe ein Standardset mit 8 Meter. Ich habe ein Set mit 9,50 Meter. Ich habe ein Set mit 8,50 Meter. Das kommt immer darauf an, was ich gerade machen möchte. Gerade bei Suspension habe ich es lieber mal irgendwie so 50 cm oder 1 Meter länger, weil das Anstücken immer so aufwendig ist.
Okay, hat mal, hat das die Länge, also was ist der Vor- oder Nachteil von einem längeren oder einem kürzeren Seil? Ich kann es mir nur schwer vorstellen, außer dass man weniger Seil rumhängen hat am Ende.
Na, versuch einfach mal 10 Meter irgendwo durchzuziehen und dann 20 Meter irgendwo durchzuziehen. Du hast beim Bondage ja nicht das, dass du nur mit Schlaufen oder Schlingen arbeitest, sondern du musst irgendwo immer den ganzen Rattenschwanz durchziehen. Und 8 Meter ist ein Kompromiss aus, ich muss nicht so oft anstückeln und ich kann relativ flüssig arbeiten. Der Hintergrund ist der, ungefähr die Armspanne eines Menschen sind, sagen wir jetzt mal einfach 2 Meter, vielleicht ein wenig kleiner, vielleicht ein wenig größer. Ja, okay, kommt auf den Menschen drauf an. Und wenn ich jetzt das doppelte Seil, was beim Bondage sehr häufig hergenommen wird, damit 2 Armlängen durchziehen kann, dann ist es eine relativ flüssige Bewegung.
Ja, und es wächst auch so ein bisschen aus der Erfahrung. Also wir hatten zum Beispiel Standard 8-Meter-Seile und bei dem klassischen Standard-TK, den wir gefesselt haben, an mir, war es immer so, dass die letzten Safeties unten, die konnte man dann immer nur mit, wenn man das Seil unten dann splittet, also immer nur noch dann mit einer Seillage machen. Und dann haben wir gesagt, als wir Seil selber, also wir haben das Seil, jetzt muss ich präzise sein, wir haben es nicht selber geschlagen, so wie Lore, sondern wir haben quasi fertiges Seil genommen und haben es einfach nur zugeschnitten und quasi veredelt, also eingeölt, gebrochen, gewaschen, bla bla bla. Und das haben wir dann tatsächlich länger geschnitten. Das ist jetzt, glaube ich, irgendwie auch irgendwas mit 8,40 Meter und so, um halt, weil wir halt wussten, für einen klassischen TK brauche ich 2 Seile und ich brauche ein Stück mehr Seil. Und dann war das für mich halt perfekt, also die perfekte Länge. Und dann haben wir noch so ein paar kleine Seile gemacht. Und also wir haben so ein ganzes Set von verschiedenen Seillängen für verschiedene Gelegenheiten. Und ja, ich glaube, das kann man auch als Anfänger am Anfang gar nicht einschätzen. Also am Anfang sind die 8 Meter super. Und erst so mit der Erfahrung kommt dann irgendwann so dieses, ach, da hätte ich ganz gerne ein längeres. Aber das ist jetzt blöd, dass ich da jetzt so viel Seil übrig habe. Jetzt hätte ich gerne ein kürzeres und so. Und dann lernt man so ein bisschen, was man braucht. Jetzt habe ich aber gerade ein Thema angesprochen, was ich dich auch noch fragen wollte. Und zwar Seile veredeln. Also wenn du dein Seil machst in dieser Maschine.
Nur kurz. So weit sind wir doch noch gar nicht. Wir haben gerade noch einzelne Stränge. Jetzt lass mal erstmal das Seil fertig machen, bevor du es veredelst.
Nein, wir haben doch schon das Seil. Einzelne Stränge werden verdreht und dann hat er 3 Litzen und das sind dann 8 Meter. So Pi mal Daumen. Oder? Waren wir nicht da schon?
Ja, also tatsächlich, wie dann die Maschine funktioniert, das ist es schwer, über Sprache auszudrücken. Ich glaube, wenn man sich einfach mal ein Video auf YouTube so Traditional Rope Making anschaut, sieht man sofort, ah, so funktioniert das, okay. Aber das kommt dann natürlich noch, die Maschine dreht dann erstmal, wobei ich hier den großen Vorteil habe, ich habe mir eine CNC-Maschine gebaut. Das heißt, ich kann genau bestimmen, wie oft die Maschine dreht und wie viele Drehungen pro Länge dann auftreten und sogar Zwischenstopps anlegen, um etwas spannendere Dinge zu machen und auch Garne mit unterschiedlicher Schlaglänge miteinander drehen zu können. Und das ist tatsächlich relativ cool, weil dadurch auch andere Seilkreationen möglich sind, wie zum Beispiel die Mischung aus Jute und UHMWPE.
Ich wollte jetzt nur fragen, du hast jetzt schon öfters den Begriff Schlagen erwähnt, aber was genau bezeichnet das dann eigentlich?
Okay, es geht erstmal um das Drehen der Garne und die werden dann zu einem Seil geschlagen. Das heißt, die Garne drehen sich in die eine Richtung und sobald dann der Schlitten entlang fährt, wird das Seil in die Gegenrichtung geschlagen. Das nennt man den Kreuzschlag. Es gibt auch den Gleichschlag, der kommt zum Beispiel bei Drahtseilen zum Einsatz. Der ist aber mit so einer Art von Maschine einfach nicht herstellbar. Da bräuchte man dann einen Ringzwirner oder aber irgendeine andere Vorrichtung. Es ist aber wesentlich komplizierter und teurer zu bauen. Und ich habe noch keinen Vorteil vom Gleichschlag irgendwie mir erahnen oder erdenken können, wie der irgendwie beim Bondage vorteilhaft sein könnte.
Aber was macht das aus? Also ich als Laie habe jetzt immer noch Schwierigkeiten, mir vorzustellen, was Schlagen ist. Also macht es das Seil fester? Sorgt es dafür, dass es nicht mehr aufgeht?
Im Prinzip, es sorgt tatsächlich dafür, dass das Seil nicht mehr aufgeht. Würde ich nämlich einfach nur meine 3 Litzen verdrehen und einfach nur zusammenführen, würden die sich ja sofort wieder lösen. Aber eben bei diesem Prozess des Schlagens, das darfst du dir nicht so vorstellen, dass ich da irgendwie draufklopfe oder sonst irgendwie etwas, sondern allein der Prozess, wenn die Führung entlang läuft und sagen wir es mal, okay, die Litzen haben sich links umgedreht und dahinter dreht sich ja das Seil rechts rum. Du kannst einfach ein x-beliebiges Seil nehmen, mal kurz aufschneiden und wirst merken, ah, okay, meine Litzen sind in eine andere Richtung gedreht als dann das fertige Seil. Und dieses Zusammenführen nennt man einfach Schlagen.
Mhm, okay. Jetzt kann ich mir auch was drunter vorstellen. Also glaube ich zumindest.
Genau, und dann gibt es noch die Schlagrichtung, die Schlaglänge.
Was ist UP irgendwas was?
Ultra High Molecular Weight Polyethylen. Das ist der technische Name, der Markenname, den man meistens damit in Verbindung hört, ist entweder Dyneema oder im englischsprachigen Raum Spectra. Das ist ein ziemlich cooles Hightech-Material. Es ist derzeit die stärkste Faser, die es überhaupt gibt. Also die UHMWPE-Seile halten mehr als Stahlseile, sind aber gleichzeitig leichter, sind flexibler, können schwimmen, sind säurebeständig, sind relativ UV-beständig. Also ein ziemlich cooles Material. Und ich habe schon länger mit dem Material rumgespielt. Wir setzen es auch tatsächlich bei unseren Treffen als Sicherungen ein, weil es eben relativ dünn ist, weil es leicht ist und weil es viel aushält. Also ein 4 mm UHMWPE-Seil hält 1,3 Tonnen, grob über den Daumen gepeilt.
Nur statisch oder auch unter Belastung?
Okay. Da kommt jetzt ein anderes Thema auf. Nur weil eine Last statisch oder dynamisch sein kann, gibt es trotzdem ein Maximum. Das ist dann einfach die Impulsbelastung, die höher sein kann. Mhm. Also der Unterschied zwischen einer statischen und dynamischer Last ist einfach nur ein Faktor, den wir drauf addieren. Das hat nichts damit zu tun, dass die Bruchlast des Seils jetzt irgendwie statisch oder dynamisch gemessen wird.
Ah, okay.
Also rein, wenn wir betrachten, dass ein Seil, sagen wir einfach mal, okay, ein Seil hängt irgendwie vertikal, es wird belastet und ich erhöhe langsam die Last, bis es bricht, messe 1,3 Tonnen, okay. Aber es ist irrelevant, wie schnell ich das Seil belaste. Sondern es gibt immer das Maximum, ab dem das Ganze bricht. Es ist nur eine Frage, wie gut meine Abtastrate der Messung ist, ob ich jetzt eben genau diesen Punkt erwische, was natürlich wahrscheinlicher ist, wenn ich es langsam mache.
Mhm. Apropos Bruchlast. Ich weiß, dass du da ziemlich viel Aufwand betrieben hast, deine Seile irgendwie zu messen, weil ich meine, wenn man es verkaufen will, muss es einen gewissen Standard erfüllen. Wie hast du da deine Bruchlast bestimmt? Oder?
Fangen wir mal mit dem Standard an. Dem ist nämlich nicht so.
Ah.
Also nur tatsächlich, wenn ich meine Seile nach DIN, oh, ich müsste die nochmals genauer nachschlagen, aber es gibt eine DIN-Norm dafür, wie viele Hanfseile folgen der Durchmesser, Jute-Seile folgen der Durchmesser ungefähr halten müssen, wenn sie nach dieser DIN hergestellt sind. Da kommen bestimmte Drehzahlen ins Spiel, da kommen bestimmte Schlaglängen ins Spiel, da kommen bestimmte Garnstärken ins Spiel. Aber an sich, nur weil es ein Seil ist mit dem und dem Durchmesser, muss es noch keine definierte Bruchlast haben. Das ist ein Irrglaube, den viele haben. Nur weil es eine Norm gibt, heißt es nicht, dass alles dieser Norm folgt. Es kann ja auch zum Beispiel Gewinde geben, die nicht metrisch sind oder nicht einer bestimmten Gewindenorm folgen. Deswegen kann trotzdem irgendwas ein anderes Gewinde haben. Ich darf es dann halt nicht so bezeichnen.
Okay, aber hast du deine Bruchlast mal gemessen?
Ja, ja. Und so viel Aufwand war das eigentlich gar nicht. Ich wollte das Ganze bewusst eher klein halten, weil ich gerne Leute zum Nachahmen anrege. Mit, hey, okay, hier ist ein Test, hier habe ich mir eine Methode ausgedacht. Das kann jetzt theoretisch jeder in seinem Vorgarten nachmachen. Das war insgesamt an Arbeit, ne? So ein, zwei Nachmittage mit einem Budget von unter 100 Euro.
Ne? Jetzt bin ich neugierig. Wie misst man selber seine Bruchlast?
Also das System, das ich verwendet habe, hat mit einer Kranwaage funktioniert, die ich einfach abgelesen habe. Das ist jetzt nicht super genau, okay, aber es ging mir erstmal darum, okay, wie bin ich im Vergleich? Das heißt, ich habe ein Seil hergenommen, 6 mm Jute, das eben nach dieser Norm hergestellt wurde. Habe damit erstmal einen Test gemacht und dann meine Seile dazu verglichen. Und auch unterschiedliche Parameter ausprobiert, was passiert, wenn ich das ändere, was passiert, wenn ich das ändere. Ein Parameter zum Beispiel war die Festigkeit des Seils, also wie fest es gedreht oder geschlagen wurde. Und da haben wir schon gesehen, okay, je fester geschlagen, desto weniger Bruchlast hat es.
Aber,
okay, ich hätte ja fast eher das Gegenteil gedacht, dass die stabiler sind.
Aber okay, du hast ja an der Kranwaage, aber du musst ja auch irgendwie dran ziehen, damit du an den Punkt kommst, wo es bricht. Was hast du dafür verwendet?
Einen einfachen Kettenzug kostet, glaube ich, 20 Euro gekostet.
Okay.
Und ich habe genügend Alurohre für den Gerüstbau rumliegen, die ich für meine Bondage Frames verwende. Da kann ich mir schon einfach irgendwie ein Viereckrahmen draus basteln und mich da dann mal reinstemmen. Das geht relativ gut. Und ich habe tatsächlich mit dieser relativ simplen Methode, und okay, jetzt eine Sample Size, die jetzt noch nicht weltbewegend ist, sondern irgendwie Sample Sizes von 7 oder 8, schon einen Variationskoeffizient von teilweise unter 10% erreicht, was für die Art des Versuchs vollkommen legitim ist.
Was war dann die Bruchlast deiner Seile, so durchschnittlich?
Also, da muss man eine Sache dazu sagen. Ich habe eine andere Methode verwendet, wie sie von der DIN vorgeschrieben ist. Von der DIN vorgeschrieben wird das Seil nämlich um einen Zylinder gewickelt mit einem relativ großen Durchmesser, um Hotspots oder irgendwelche Spannungsspitzen zu vermeiden, die das Ergebnis beeinflussen könnte. Und ich wollte aber eigentlich bewusst davon weg und habe deswegen an einer Methode gearbeitet, wie ich relativ zuverlässig Vergleichswert herstellen kann, ohne jetzt aber komplizierte Maschine dafür bauen zu müssen. Und zwar habe ich dafür einfach einen Überhandknoten genommen, der in der Mitte des Seiles war, Und die zwei Schlaufen, an denen der Prüfkörper befestigt wurde, waren mit Achterschlaufen befestigt. Und kommt es darauf an, je nachdem, wie viel man sich schon mal mit Knotenfestigkeiten jetzt beschäftigt hat, der Überhandknoten hat im Regelfall eine schlechtere, was heißt im Regelfall, der Überhandknoten hat eine schlechtere Knotenfestigkeit als die Achterendschlaufe. Das heißt, es wird immer in diesen Knoten brechen. Ich habe immer einen definierten Bruch an einem definierten Ort und kann so relativ viele Variablen ausschließen. Knotenfestigkeit vom Überhandknoten beträgt so grob über den Daumen gepeilt die Hälfte. Und ich hatte jetzt bei dem 6 mm Normseil, das ich genommen habe, so eine Bruchlast von also im Schnitt 105, 106 Kilogramm. Und im im Vergleich dazu, bei meinen Seilen hatte ich so im Schnitt 115, 120.
Also kein großer Unterschied im Prinzip.
Das heißt, ist es tatsächlich spannend, nämlich wie der Durchmesser ermittelt wird. Es ist so, dass bei dem Normseil ich keine Informationen über die Garnkomposition des Seiles hatte. Das heißt, ich konnte nur danach gehen, was ist der nominale Durchmesser, der bei Seilen auch sehr schwierig zu bestimmen ist. Einfach dadurch, dass sie stauchbar sind. Ich kann sie zusammenquetschen. Dann ist immer die Frage, okay, mit welcher Kraft messe ich jetzt den Durchmesser? An welcher Stelle messe ich ihn? Messe ich ihn parallel zum Seil? Messe ich ihn orthogonal zum Seil? Kann man immer nie so genau sagen, unter welche Last messe ich ihn. In der Norm ist zum Beispiel vorgeschrieben, dass wenn ich den Durchmesser eines Seiles ermitteln möchte, dass ich dann das Seil unter Spannung und dann, ich glaube, es ist die Hälfte der Bruchlast, müsste es aber auch nochmal nachschauen, es ist die Hälfte der Bruchlast, nur so kann ich den Durchmesser ermitteln und dadurch wird das Seil ja auch dünner in dem Moment. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute merken, ah, ich habe doch ein 6 mm Seil gekauft, warum ist das denn dicker? Die Seile, die ich aber herstelle, werden im unbelasteten Zustand gemessen. Parallel zum Seil und einfach nur mit etwas Gefühl, mit wenig Kraft. Das heißt, das Normseil, das ich genommen hatte, hatte einen Durchmesser, wenn man nach meiner Methode bestimmt, von ungefähr 6,5 mm. Dagegen das 6 mm Seil hatte eine höhere Bruchlast als das 6,5 mm Normseil.
Mhm. Okay.
Also wenn wir wirklich einen Äpfel-zu-Äpfel-Vergleich machen.
Interessant. Ja gut, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber so als Anhaltspunkt auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, ich habe gleich noch eine Frage zum Thema Materialien, aber vorher noch, wenn du jetzt so ein Seil fertig hast, Coco hat es schon angesprochen mit Veredelung. Wie wird so ein Seil veredelt? Also, was macht man, wenn man das Seil erstmal da hat?
Da gibt es so viele Methoden, wie es Leute gibt, die Seile veredeln. Und ich habe es einfach nur irgendwie gemerkt, okay, ich sage jetzt einfach mal die Schritte, bei denen ich gemerkt habe, ah, das funktioniert. Bin aber noch gespannt, was wirklich passiert, wenn ich mal jeden einzelnen Prozessschritt wirklich auf den Prüfstand lege und schaue, okay, was macht das wirklich? Und dann auch etwas wissenschaftlicher untersuche, als einfach nur, ich habe das Gefühl, das könnte gut funktionieren. Das Erste, was passiert, ist erstmal, das Seil wird gestreckt. Durch den Drehprozess habe ich nämlich immer ganz leichte Unregelmäßigkeiten drin. Das lässt sich auch nicht verhindern. Das Garn ist mal an der einen Stelle dicker, das an der anderen Stelle dünner. Irgendwie, wenn der Schlitten entlang fährt, kann es mal minimal irgendwo haken. Das heißt, das Erste, was passiert ist, ich spanne es an einer Ecke irgendwo in der Scheune ein und stemme mich rein. Und danach wird es entgegen der Schlagrichtung gedreht, um Drall rauszunehmen.
Drehe ich damit das Seil nicht wieder auf?
Ja, wenn man an den Enden kurzen Knoten reinmacht, nicht.
Ah, macht Sinn.
Okay, ja. Nee, das hat damit zu tun, jeder, der schon mal ein Seil frisch von der Rolle genommen hat und es mal irgendwo durchgezogen hat, wird merken, ah, Moment, da bilden sich Augen, da bilden sich Buchten, das verkrieselt sich so, das fließt einfach nicht schön. Und das ist der erste Schritt, um einfach von diesem manchmal sehr störrischen, widerspenstigen Gebilde zu einem schönen Bondage-Seil zu gelangen. Danach wird es durch den Ring gezogen, und zwar mit Hilfe eines Halbmastwurfes. Das dient zum einen darum, dass das Seil sich nochmal gleichmäßiger aneinander legt, dass die Garne sich gleichmäßiger aneinander legt und eben auch nochmal diesen Drall rauszunehmen. Das passiert einmal komplett in die eine Seite, einmal komplett in die andere Seite. Danach wird der Halbmastwurf aufgemacht, das Seil wird einmal durch den Rumpf gelegt und zweimal entgegen der Schlagrichtung um sich selber gewickelt und dann nochmal durchgezogen, nochmal durchgezogen. Das ist das, was allgemein oftmals als Brechen bezeichnet wird, obwohl man die Fasern dabei nicht bricht.
Okay.
Das hat einfach damit zu tun, dass man die Garne zueinander besser ausrichtet.
Ah, okay. Ja, jetzt wollte ich gerade fragen, was dann der Sinn eigentlich davon ist. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste, was der Sinn ist von Fasern zerbrechen. Ich habe mal gehört, man wachst teilweise Seile. Ist das was, was du auch machst?
Das ist der allerletzte Schritt. Ich nenne den Prozess deswegen normalisieren und harmonisieren und nicht brechen. Weil es eben, okay, irgendwie über sämtliche Spannungen und so weiter, die in den einzelnen Litzen zueinander entstanden sind, rausnimmt. Und an sich ist es nur eine Simulation dessen, was man später beim Fesseln sowieso tut. Es ist nur eine Vorbereitung. Es gibt auch genügend Leute, die bearbeiten ihre Seile gar nicht nach, nur sagen einfach, ach, Blut und Schweiß wird das schon richten. Und fesseln die halt einfach ein. Das funktioniert auch. Nee, danach kommt erstmal, je nachdem, um welches Material es sich handelt, bei Jute wird danach abgeflammt. Bei Hanf oder Leinen mache ich das nämlich nicht. Das Abflammen.
Warum also?
Ah, okay.
Nein, also bei Leinen oder Hanf ist die Faserqualität im Fall einfach höher. Faserqualität oder Feinheit wird gemessen in Ticks, wenn wir im metrischen Umfeld sind, in Pounds, wenn wir im englischsprachigen Raum unterwegs sind, oder in nummermetrisch auch im europäischen Raum. So, das sind jetzt alles tolle Worte. Was bedeuten sie? Es ist einfach nur eine Abhängigkeit von Länge des Garns im Verhältnis zum Gewicht. Ein Tex ist nämlich das Gewicht des Garns in Gramm für einen Kilometer davon. Also wenn ich einen Garn habe mit 300 Tex, dann wiegt ein Kilometer von diesem Garn 300 Gramm. Kann man sich auch ausrechnen, wie viel auf so einer 10-Kilo-Spule drauf ist. Doch einiges. So, und Jute im Regelfall wird kaum unter 200 Tex oder so verkauft. Das ist eine absolute Rarität, dass diese Faser in so einer Feinheit hergestellt werden kann, weil sie zum einen zu unregelmäßig ist, weil sie zum anderen zu leicht bricht, eine zu geringe Bruchlast hat für die Faser. Dagegen Leinen oder Hanf sieht man durchaus in 50, 60 Tex-Bereich. Ohne Probleme kann man einfach kaufen.
Und das heißt dann, je kleiner die Textzahl ist, desto feiner ist die Faser. Und das Abflammen macht man mal, denke ich, damit es auf der Haut nicht kratzt. So stelle ich mir vor.
Na, man will eigentlich eher erstmal die ganzen Fusseln, die außen abstehen, loswerden. Dass es dann tatsächlich nicht mehr kratzt, das kommt bei mir im Schritt mit dem Wachsen dazu. Mhm. Wo ich dann nämlich die kleinen Nupsis, die dann doch noch abstehen, die aber hart sind vom Abflammen, dann damit abbreche. Weil ich es unter Zug durch ein Tuch ziehe. Mhm. Dann nach dem Abflammen kommt dann zum Schluss das Ölen oder Wachsen. Das kommt immer darauf an, was man gerne hätte. Also bei den Seilen, die ich persönlich verwende, nehme ich eine Mischung aus 25% Bienenwachs und 75% Paraffinöl, um das Seil dann wirklich damit einzumassieren und einzureiben und nochmal durch ein Tuch zu ziehen, um die kleinen Nupsis abzubrechen. Bei den Seilen, die für andere sind, verwende ich nur einen leichten Ölfilm. Hat einfach den Grund. Es gibt auch wieder beim Wachsen so viele Meinungen, so viele Möglichkeiten, wie es Leute gibt, die Seile veredeln oder Spaß damit haben. Und das Wachsen und das Ölen ist sowieso ein Prozess, der weniger mit der Herstellung des Seils zu tun hat, sondern mehr mit der Wartung. Also auch etwas ist, was man in regelmäßigen Intervallen wiederholen sollte.
Da frage ich mich, wie viele Bondager das tatsächlich machen. Seile regelmäßig wachsen oder ölen. Aber interessant zu wissen auf jeden Fall. Gibt es dann noch was, was so der Geheimtipp der Seilhersteller ist, wie man das Seil perfekt veredelt, oder sind es einfach so die gängigen Schritte, die man je nach Vorlieben abarbeitet?
Also mir fällt jetzt tatsächlich kein Geheimtipp ein, ich koche auch nur mit Wasser.
Okay.
Ah, apropos Kochen. Man sagt ja immer, wenn man Seile frisch kauft, man soll die einmal waschen. Also vor allem, wenn man unbehandeltes Seil kauft. Wäschst du dein fertiges Seil oder wäschst du das Garn oder wäschst du überhaupt nicht? Und warum sollte man überhaupt waschen?
Okay, fangen wir mal an mit, warum sollte man überhaupt waschen? Also das Seile waschen kommt vom JBO, vom Jute Batching Oil, das in also gerade wenn man Jute-Seile hat, Jute-Batching-Oil natürlich, das im Garen bereits in Hand halten ist. Das ist ein Teil des Herstellungsprozesses der Faser, bei dem die Faser geröstet wird, um sie biegbar zu machen. Dann wird es in Öl eingelegt. Es gibt andere Verfahren, aber das häufigste Verfahren, das eben bei Jute angewendet wird, ist das Verfahren des Röstens Öl. Und dieses JBO ist lange Zeit in den Verruf geraten, krebserregend zu sein. Es gibt diverse Studien davon. Es gab eine, die vom Springer Verlag veröffentlicht wurde, wo Labormäusentests durchgeführt wurden aus den 70er, 80er Jahren. Und deswegen sagt man, okay, um dieses Öl sozusagen rauszuschwemmen, rauszuspülen und zu entfernen, sollte man die Seile einmal waschen oder auskochen. Ob jetzt tatsächlich dieses JBO in den Dosierungen krebserregend ist, dafür gibt es leider keine Studie. Es gibt aber eben auch ein Non-Odor-JBO. Das merkt man daran, wenn die Jute eben nicht so scharf nach irgendwie Petroleum oder sowas riecht. Und dieses Non-Odor-JBO hat einen höheren Raffinierungsgrad, bei dem Stoffe nicht mehr vorhanden sind, die eben vorher in den Studien als krebserregend herausgefunden wurden. Es gibt auch ein VBO, das ist ein pflanzlich basierendes Batching Oil. Das ist dann aber schon ein sehr großer Exot. Okay. Und wenn man eine Jute in die Hand nimmt und daran riecht und irgendwie so einen scharfen Geruch in die Hand nimmt, dann hat es im Regelfall über 2% JBO. Und zwar die ältere Variante.
Das heißt, eigentlich würdest du sagen, ist Waschen generell eigentlich nur notwendig, wenn man Jute-Seil hat, das noch mit dieser alten oder gängigen Form des Öls behandelt wurde, oder?
Es ist durchaus noch gängig, ja, definitiv. Es kommt auch immer darauf an, wo beziehe ich meinen Garn her, wie sehr vertraue ich der Quelle. Man riecht es gerade, wenn man jetzt sagt, okay, man geht in den Baumarkt und riecht mal an Jute-Stricken, da merkt man das relativ schnell. Ich habe aber auch schon festgestellt, ich hatte schon Garn in der Hand, das noch mit altem JBO behandelt wurde, wo aber der Anteil von JBO unter 1% war, das habe ich nicht mehr gerochen, das hat niemand hier gerochen. Das heißt, es ist leider nicht der einzige Faktor. Ganz viel davon ist einfach, wie ehrlich ist mein Händler, was für Informationen bekomme ich, vertraue ich diesen Informationen. Es gab auch einen Händler, der eine chemische Analyse gemacht hat und die komplett veröffentlicht hat. Aber ich selber wasche tatsächlich das Garn nicht nochmal durch, einfach aus dem Grund, ich vertraue meinem Händler, es ist ein deutscher Wiederverkäufer, der direkt importiert, in enger Zusammenarbeit mit Bangladesch arbeitet und eben dieses Non-Odor verwendet.
Okay, und du hast gerade schon, oder wir haben jetzt schon öfters darüber gesprochen, es gibt natürlich noch andere Materialien außer Jute. Wenn ich jetzt einen Hanfseil kaufe, ist es demnach im Prinzip überhaupt nicht notwendig, das nochmal durchzuwaschen.
Nö.
Okay, aber lass uns mal nochmal...
Es sei denn, man sagt, okay, gut, je nachdem, wer das im Baumarkt oder so angegriffen hat, vielleicht gehe ich mal mit einem Feuchttuch drüber, kann nicht schaden. Aber wirklich dieses komplette Auskochen, um dieses Öl zu entfernen, das ist hauptsächlich ein Jute-Ding.
Okay. Wir rasen schon wieder aufs Ende zu, aber lass uns noch ganz schnell über verschiedene Materialien für Seile reden, weil es gibt ja natürlich nicht nur Jute, sondern was ich am häufigsten höre, was Leute benutzen, ist ja Hanf. Es gibt dann natürlich auch noch, also ich glaube darüber, dass man diese PVC oder Kunststoffseile nicht zum Bondagen verwenden sollte. Ich erwähne es hier nochmal, aber ich glaube, das muss man nicht mehr erwähnen. Aber was sind denn im Normalfall zumindest, er schüttelt hier gerade den Kopf. Du hast ja vorhin auch schon von diesem ultrastarken Kunstfaser erzählt, was ich dann eben ganz interessant fand in dem Zusammenhang, weil mein Stand war eben nur, dass man Kunststoff überhaupt nicht verwendet. Dementsprechend erzähl da mal doch noch ein bisschen was über verschiedene Materialien.
Es ist alles eine Frage der Technik. Also es wird ja auch oftmals gesagt, nein, man kann keine Baumwolle oder Kunststofffasern verwenden, weil sie sich stärker dehnen. Dann muss ich halt meine Technik anpassen. Also dieser Absolutismus, den habe ich sowieso noch nie verstanden, warum irgendetwas aus Prinzip nicht funktionieren sollte. Wenn es aber genügend praktische Gegenbeweise gibt mit Moment, okay, wenn ich meine Hand so halte oder wenn ich da den Winkel so mache, dann funktioniert das ohne Probleme. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Mag wahrscheinlich diverse Gründe haben. Aber ich selber zum Beispiel fessel derzeit hauptsächlich mit der Concordia-Serie. Das ist eben diese Mischung aus dem UHMWPE und Jute zusammen. Eben weil es relativ schnell ist, weil es relativ glitschig ist, aber durch die Jute darin doch noch relativ viel Grip hat, sobald es in einem Knoten ist. Also wenn wir wirklich sagen, hey, okay, ich will mein allererstes Set kaufen, dann ist meine Empfehlung sowieso, dann holt man sich halt einfach eine Rolle geflochtener Hanf 6 mm oder geflochtene Baumwolle 6 mm von irgendeiner Seilerei und fängt an. Das erste Werkzeug für etwas Neues ist meiner Meinung nach immer etwas, was das Billigste sein soll, was die Funktion erfüllt. Und wenn ich dann merke, dass es etwas für mich ist, dann nehme ich das Beste, Hochwertigste, was ich mir leisten kann. Was noch viel wichtiger ist aber, als welches Seilfang nehme ich am Anfang, ist vielleicht, welches Rettungsmesser nehme ich denn?
Stimmt, ja, darüber hatten wir das auch schon öfters in diversen Folgen, dass man das zur Hand haben sollte, falls mal was schief geht. Was mich jetzt noch interessiert, also was ich eben immer nur höre, ist bei den Kunstseilen ist vor allem das Problem auch, dass wenn man sie zu schnell über die Haut zieht, dass man schnell Verbrennungen hat. Ist das mit diesem Material, das mit eingeflochten ist, in die Jute-Seile auch ein Problem?
Also ich verwende dieses Seil seit 5 Jahren und hatte noch nie ein Problem damit. Das kann jetzt sein, dass ich besonders glücklich war. Ich glaube nicht, dass es an meinen herausragenden Fähigkeiten liegt. Jedes Seil, das ich mit Druck über Haut ziehe, führt irgendwann zur Verbrennung. Okay. Daran ändert sich nichts. Es ist egal, welches Material es ist. Es kann sein, dass manche Materialien schneller eine Verbrennung verursachen als andere. Aber der Effekt verschwindet nicht nur, weil ich ein Hanfseil nehme. Der ist immer noch da. Tatsächlich habe ich vor 10 Jahren bei einem Unfall eine Verbrennung verursacht mit einem Hanfseil.
Okay. Ja, jetzt wo du sagst, natürlich, klar, wenn ich es schnell genug drüber ziehe, verbrenne ich mich mit jedem Material. Ja, wir sind von der Zeit her leider schon wieder am Ende. Gibt es noch was du so noch unbedingt erzählen möchtest? Also wir haben ja heute natürlich mit vielen Fachbegriffen auch um uns geworfen, beziehungsweise du. Wir haben versucht, es ein bisschen zu erklären für Dumme, also für mich. Falls da noch Fragen offen sind, kann man die bestimmt mal noch an uns schicken. Die leiten wir dann an dich weiter. Die darfst du dann noch beantworten. Aber ansonsten gibt es da noch was du jetzt den Leuten unbedingt mitgeben möchtest zum Thema Seile, zum Thema Bondage?
Eine Sache tatsächlich, und zwar, weil du es gerade erwähnt hast. Nur weil man einen Fachbegriff kennt, heißt es nicht, dass man nicht dumm, dass man irgendwie dumm ist oder so. Also sei da beruhigt. Ich habe schon genügend Leute in meinem Leben kennengelernt, die Dinge nicht wussten, und ich selber war auch schon oft genug in der Situation, in der ich etwas nicht wusste. Man ist erst dann dumm, wenn man sagt, okay, ich bin aber auch nicht neugierig, um mehr darüber zu lernen.
Okay, ich drück's anders aus, mit begrenztem Wissen in dieser speziellen Thematik.
Noch unerfahren, ja, aber genau. Das kommt mit der Zeit. Nee, das ist wirklich so eine gewisse Grundeinstellung, die ich Leuten eigentlich gerne mitgeben würde. Bleibt neugierig und schaut vielleicht auch mal hinter die Kulissen. Schaut, was ist hier mein eigenes Gefühl, was ist etwas, was ich weiß, im Gegensatz zu etwas, was ich glaube zu wissen. Ich hatte selber bei meinen eigenen Tests ein paar Aha-Momente, als ich einfach nur schockiert da schon mit, okay, verdammt, das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Aber ich habe hier Daten vor mir. Scheint anscheinend so zu sein.
Interessant. Okay.
Wir haben jetzt über deine Seilmaschinen geredet, die bei dir in deiner Scheune steht. Wenn man jetzt denkt, Mensch, den Lor, den finde ich cool, ich möchte ein Seil von ihm. Lor, mach mir ein Seil. Wo findet man dich?
Meistens tatsächlich, also wenn wir wieder Trainings haben können am Knotenpunkt. Ich werde nämlich die Seilmanufaktur umstellen müssen. Das ist ein Projekt, das ist entstanden zu meiner Studiumszeit. Mit 40-Stunden-Woche funktioniert das einfach leider nicht mehr so. Und man hat auch diverse andere Verpflichtungen. Jetzt, wir haben den Verein neu gegründet, den Knotenpunkt Nürnberg e.V., in dem ich der Vorsitzende bin. Da kommen einfach viele andere Dinge auf einen zu und ich bin leider auch nur irgendwie so ein Mensch mit zwei Händen. Das heißt, wenn man mich am Knotenpunkt anspricht und derzeit eher eine Flaute ist und ich Zeit dafür finden kann, dann kann man einfach mit mir reden. Aber für wirkliche Bestellungen fehlt mir derzeit leider einfach die Zeit. Es kann sein, dass es sich in Zukunft nochmal ändert, aber ich kann nicht sagen, was in einem Jahr ist oder in zwei.
Du wirst jetzt einfach überrannt werden mit Anfragen und dann kündigst du deinen IT-Job und dann wirst du nur noch Seil machen, dann bist du der Seilpapst.
Und nicht der Papst.
Okay. Ansonsten, wie immer, falls ihr noch Fragen habt, falls ihr Kritik habt, falls ihr Lob habt, falls ihr einfach nur mit uns quatschen wollt, schreibt uns gerne über Social Media, per Mail. Wir verlinken es natürlich wie immer unten in der Folge. Folgt uns auch gerne überall auf Social Media, empfehlt uns weiter. Und dann nochmal hier an dieser Stelle vielen Dank an dich, Lore, dass du heute da warst und mit uns geredet hast. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.
Tschüss. Ciao.